Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In verschiedenen Regionen der Russischen Föderation herrscht Krisenzustand. In Belarus gibt es Demonstrationen und Festnahmen. In Aserbaidschan Kämpfe und Kriegszustand. Bei mir ist Olga Krasnova im Studio. Sie ist in Baku geboren und als Elfjährige mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Auch ihre Romane spielen zum Teil in Aserbaidschan, wie ihr viel gelobtes Debüt Der Russe ist einer, der Birken liebt, und ihr zuletzt erschienener Roman Der verlorene Sohn, der führt tief in die Geschichte des Landes hinein. Olga Krasnova, herzlich willkommen, guten Morgen.
Vielen Dank und guten Morgen.
Kurz nachdem wir Sie eingeladen hatten, kam gestern die Nachricht aus Belarus, dass Svetlana Alexejewitsch das Land verlassen hat. Sie ist nach Berlin gekommen, angeblich aus rein privaten und medizinischen Gründen. Glauben Sie das oder steckt da mehr dahinter?
Es kann natürlich sein, aber das ist auf jeden Fall ein sehr trauriges Signal, dass selbst sie das Land verlassen muss oder verlassen hat. Und vor allem ist es natürlich auch ein Signal, dass die autokratischen Regierungen in unserer Zeit einfach mit allem davonkommen, und die internationale Gemeinschaft, was es überhaupt noch eine gibt, wird auch nicht einstreiten, und sie können alles machen, was sie möchten.
Ist es das, was Sie daran so bewegt? Weil wir wollten ja eigentlich mit Ihnen vor allem über Aserbaidschan sprechen, aber dann haben Sie gestern gleich gesagt, nee, dazu möchte ich auch unbedingt was sagen. Was wühlt Sie daran auf oder was bewegt Sie?
Es ist einfach diese Hoffnungslosigkeit mittlerweile, auch die Hoffnungslosigkeit, die, glaube ich, ausstrahlt. Während des Konflikts in Syrien wurde nicht eingeschritten, es wurde nichts gemacht, um die Leute zu unterstützen. Jetzt lassen wir die Leute noch nicht mal mehr nach Europa, die tatsächlich sich irgendwann mal für die Demokratie ausgesprochen haben oder schon allein aus humanitären Gründen. Und auch in Weißrussland hat sich nichts geändert, sondern das ist einfach jetzt wie ein Freifahrtschein. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel auch Aserbaidschan und Armenien sich diese Entwicklung sehr genau angeschaut haben. Natürlich die Türkei, für sie ist es natürlich ein wahnsinnig großartiges Signal. Und sie wissen auch, sie können machen, was sie wollen.
Gucken wir mal auf Aserbaidschan. In ihrem ersten Roman, da kommt die Protagonistin, wie sie selbst auch, als Elfjährige nach Deutschland. Und in ihrem jüngsten Roman haben sie sich auch mit der Geschichte Aserbaidschans auseinandergesetzt. Was verbindet sie mit dem Land?
Das ist natürlich meine ganze Herkunft. Ich bin in Aserbaidschan geboren worden und ich bin mitten im Kaukasuskrieg aufgewachsen. Natürlich war ich nie an der Front, aber das ist, glaube ich, das, was mich zutiefst geprägt hat. Den ersten Roman wollte ich unbedingt schreiben, weil ich über die Pogrome an den Armeniern, die damals stattgefunden haben, in Sumgaide und auch in Baku berichten wollte, aber auch über den schwarzen September in Baku, als das russische Militär einmarschiert ist und als es sehr viele Tote gab, als es praktisch die ganze Zeit danach, es war nicht unbedingt eine sehr schöne Erfahrung, und das hat mich zutiefst geprägt und vor allem diese staatlich organisierte Gewalt. Und ich glaube, seitdem lässt es mich nicht los.
Sie sind ja viel auf Twitter unterwegs. Wie ist da so die Stimmung? Wie wird da auf dieses Geschehen, auf den neuerlichen Konflikt um Bergkarabach geschaut?
Da bin ich ehrlich gesagt fast gar nicht. Aber es ist natürlich, dieser Konflikt um Bergkarabach, das ist nicht erst seit heute so, sondern schon seit von Anfang an. Das wird immer als ein sehr nationalistischer Konflikt inszeniert, weil es natürlich wahnsinnig einfach ist. Es ist sehr einfach mit diesem Nationalismus als eine Emotion das weiterzugeben und den Krieg zu rechtfertigen. Und wenn sich alle um den Krieg kümmern, dann schaut sich keiner mehr die Innenpolitik an. Zum Beispiel auch die Regierung Aliyev ist eine, die durchaus für Geldwäsche bekannt ist. Sie kommt in den Panama Papers vor. Man findet regelmäßig irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei den britischen Konten auf einmal oder auch bei den deutschen Immobilien. Und das alles muss nicht mehr besprochen werden, sondern im besten Fall werden sie jetzt Bergkarabach zurückgewinnen, und dann kann Aliyev natürlich seine Macht für die nächsten 40 Jahre manifestieren und auch das wieder locker weitergeben an seinen Sohn oder seine Söhne oder wen auch immer. Und das ist praktisch eine wahnsinnig einfache Legitimation, um so weiterzumachen, den Status quo zu erhalten.
In ihrem letzten Buch, in Der verlorene Sohn, da legt Schamil, bevor sein Sohn den Russen als Pfand ausgeliefert wird, seine Hände auf auf die Schulter seines Sohns, der soll eben den Russen übergeben werden. Und da heißt es im Roman, das ganze Gewicht seiner Herkunft spürte er auf sich. Was macht denn dieses Gewicht der Herkunft oder die Last der Geschichte aus?
Wahrscheinlich ziemlich viel. Das ist natürlich auch das Narrativ unseres Lebens, was wir immer wieder abhandeln oder an dem wir uns immer reiben. Aber zum Beispiel Schamil, und um seinen Sohn, in dem es im letzten Roman geht, das war zum Beispiel auch derjenige, der praktisch den modernen Dschihadismus mit erfunden hat und auch den Dschihad als Erster eigentlich mit Hilfe des Osmanischen Reiches eben auf den Krieg übertragen hat. Und heute sprechen wir auch von diesen angeblichen oder vielleicht auch sehr wahrscheinlichen 4000 dschihadistischen Kämpfen aus Syrien. Ich meine, ich bin selber keine Journalistin, aber meine Vermutung ist auch ehrlich gesagt, dass diese Söldner eigentlich aus dem Kaukasus kommen. Und das sind eben diese dagestanischen und tschetschenischen Krieger, die in der Tradition von Schamil stehen, dann irgendwann mal in Syrien als Söldner gekämpft haben, jetzt wieder zurückkommen. Also das ist einfach, was mir immer sehr komisch vorkam, diese Formulierung syrische Söldner, die jetzt angeblich in Aserbaidschan kämpfen oder vielleicht sogar bestimmt.
Aber gibt es denn sowas wie eine kaukasische oder aserbaidschanische Identität? Sie selbst sind ja auch quasi so ein Gemisch und haben ja auch schon mal gesagt, dass Sie diese Frage nach der kulturellen Herkunft gar nicht so spannend finden.
Na, es ist eben diese Mischung. Also die gibt es natürlich, aber die ist wahnsinnig vielfältig und es gibt die unterschiedlichsten Verbindungen auch. Aserbaidschan ist eigentlich ein sehr multikulturelles Land. Es gab da sehr viele gemischte Ehen, es gab sehr viele Armenier, die dort gewohnt haben, Georgier. Für Juden war das immer das sicherste Herkunftsland. Es gab die aschkenasischen Juden, es gab die Bergjuden und es gab eine wahnsinnige Vielfältigkeit, auch in den unterschiedlichen Sprachen und den unterschiedlichen Bergstämmen, die eigentlich immer frei ausgelebt werden konnten, zumindest für die Armenier bis 88.
Wenn wir jetzt nochmal auf die ganze Region da schauen, was würden Sie sich wünschen? Vermissen Sie da auch von der EU noch eine stärkere Haltung oder sich stärker einzubringen?
Die EU hat es ja von Grund auf vernachlässigt. Die EU ist ja gerade nicht unbedingt ein sehr mächtiger Akteur, zumindest keiner, der sich tatsächlich mit den Problemen auseinandersetzt und etwas dagegen tut, was ich glaube, der Konflikt lässt sich durchaus diplomatisch lösen. Es muss nur der politische Wille da sein und den sehe ich gerade nicht.
Olga Krasnova, vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier waren.
Vielen Dankeschön. Dank Ihnen.
Und zuletzt ist von Olga Krasnova der Roman Der verlorene Sohn erschienen beim Aufbau Verlag.